podcast is brought to you by LMU Munich.
Herzlich willkommen bei Tonspurforschung. In der ersten Folge ging es um Chronobiologie, also um unsere innere Uhr. Auch dieses Mal hat das Thema im weitesten Sinne was mit Zeit zu tun. Wir drehen sie nämlich ganz, ganz weit zurück. In der Jurazeit sind wir gelandet. Und da hinten, da ist auch schon der erste Saurier. Ein bisschen mulmig wird einem da schon. Da hinten ist noch einer. Hoppla. Ist ja gut. Zum Glück bin ich nicht alleine hier. Ich gehe auch mal ein bisschen weiter weg. Sicher ist sicher. Ich habe nämlich Dr. Oliver Rauhut mitgenommen. Er ist Paläontologe. Aber eigentlich sollte er sich selber vorstellen.
Mein Spezialgebiet sind Dinosaurier, hauptsächlich die Raubsaurier. Und wir wissen ja nun inzwischen, dass die Vögel direkt von den Raubsauriern abstammen. Das heißt also, erweitert kann ich die Vögel da eigentlich ganz gut mit dazu nehmen.
So, so. Raubsaurier und Vögel also. Klingt ja schon ein bisschen wie ein Kleinjungentraum, Dino-Forscher zu werden.
Das ist ein Kleinjungentraum. Die ganze Sache fing damit an, dass, als ich 4 Jahre alt war, meine Eltern mir irgendwie so ein kleines Dinosaurierbuch geschenkt haben. Und seitdem hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich glaube, die meisten Kinder wachsen dann irgendwann da raus und das ist halt bei mir einfach nie passiert.
Jetzt lebt er diesen Traum in München aus. Und zwar in der Richard-Wagner-Straße, einer der schönsten Straßen Münchens, direkt hinter dem Lehnbach-Haus. Wer das alte Haus betritt, der steht in einem hellen Lichthof und inmitten von Skeletten. Das ist nämlich seit 1950 die Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie. Und genau diese Institute der LMU sind ebenfalls hier untergebracht. Ich bin jetzt mittendrin in diesem Haus und ich habe Glück, dass Oliver Rauhut heute für mich Zeit hat. Denn bald schon wird er wieder nach Argentinien fliegen, in die Wildnis, ohne Handy und Internet und dort nach Dinosauriern forschen. 6 bis 8 Wochen im Jahr ist der Dinosaurier-Experte auf Grabungstour mit Hammer, Meißel, Presslufthammer und Gesteinssäge. Auf seinem Schreibtisch liegt neben Papierkram und einer Tastatur auch ein großer Knochen. Hier sitzt Rauhut, wertet Daten aus, organisiert, forscht, verwaltet. Oder er reist zu Sammlungen, zum Beispiel nach London. Dort stieß er auf ein interessantes Fundstück.
Es ist ein Stück, was eigentlich schon eine ganze Weile bekannt ist. Es handelt sich da um einen Schädel eines Raubsauriers, der um 1910 in England gefunden worden ist. Er wurde damals auch schon dann beschrieben, ist dann in das Museum in London gekommen und hat da also 90 Jahre im Schrank gestanden. Es hat ihn keiner sich so genau angeguckt und wir haben jetzt halt uns das Stück nochmal genauer angeguckt, genau unter die Lupe genommen und auch neue Methoden angewandt. Also wir haben eine Computertomographie des Stückes gemacht, womit wir also dann auch die internen Strukturen des Schädels uns angucken konnten. Und siehe da, es stellt sich heraus, dieses Tier, was also von einem etwa 3 Meter langen Raubsaurier stammt, ist ein ganz früher Tyrannosaurier, ist also ein ganz früher Verwandter des bekannten Tyrannosaurus Rex, allerdings etwa 100 Millionen Jahre älter als der bekannte T-Rex. Und was halt für uns ganz interessant ist, ist gerade halt zu sehen, dass da im Hinsicht auf den Schädel einige Ähnlichkeiten da sind, die darauf hindeuten, dass eventuell die Jagdmethode, das Jagdverhalten von Tyrannosauriern doch schon irgendwie bei diesen ganz frühen Vorfahren entstanden ist und dann wahrscheinlich halt diese gigantische Größe, die wir von Tyrannosaurus kennen, erst später dazu entwickelt wurde.
Jetzt aber mal Tacheles, Herr Rauhut. Angenommen, Sie könnten wirklich eine Zeitreise machen. Wo würde die Reise dann hingehen?
Ganz klar in den Jura, also so etwa in die Zeit, wo Archäopteryx gelebt hat, vielleicht noch ein bisschen sogar weiter zurück. Das ist eine ganz, ganz spannende Zeit, wo also sehr, sehr viel passiert ist im Tierreich, also gerade auch, was natürlich meine Dinosaurier angeht. Und das wäre schon mal schön, sowas mal in Wirklichkeit zu sehen.
Mit Waffe?
Nein, eher nicht.
Betäubungsgewehr vielleicht? Sie beschäftigen sich mit Raubsauriern.
Also ja, ich würde es mir überlegen. Die Sache ist natürlich Raubsaurier. Man hat vielleicht immer so ein bisschen die falsche Vorstellung davon durch die Filme und die Bücher und so. Das waren jetzt auch keine Killermaschinen, die einfach in der Gegend rumgerannt sind und alles massakriert haben, was sich ihnen in den Weg stellte. Sondern das waren einfach Raubtiere, genau wie unsere heutigen Löwen, Tiger, Wölfe oder was auch immer. Und auch diese Tiere, also wenn man sagen wir mal, da einen gewissen Respekt hat, einen gewissen Abstand hält, ist es auch nicht so, dass man ständig Gefahr läuft, von denen angegriffen zu werden. Das heißt also, ich denke mal, Raubsaurier waren da wahrscheinlich nicht großartig anders.
Sehr beruhigend, ohne Waffe also. Na gut, aber was weiß man eigentlich über das Jagdverhalten der Dinosaurier?
Wir haben uns auch vor kurzem Gedanken gemacht über das Jagdverhalten von Raubsauriern und sind nach Vergleichen mit heutigen Raubtieren zum Schluss gekommen, dass wahrscheinlich auch Raubsaurier hauptsächlich Jungtiere gejagt haben und nicht halt diese Titanenkämpfe, die man immer schön im Fernsehen sieht.
Im Fernsehen? Achso, da meint er jetzt sicher so Filme wie Jurassic Park. Wahrscheinlich habe ich durch derartige Filme eine völlig falsche Vorstellung von den Dinosauriern, oder?
Eine ganz bedeutende Sache natürlich, wenn man sich noch den ersten Jurassic Park Film anguckt, dann sieht man da diese schönen Eidechsen-ähnlichen Dinosaurier, die da rumspringen. Und inzwischen haben wir halt durch neue Funde in China hauptsächlich herausgefunden, dass offenbar diese gesamten Raubsaurier gefiedert waren und wir die eigentlich wohl sehr viel vogelähnlicher darstellen müssten. Wie gesagt, halt allein schon dadurch, dass sie halt Federn hatten.
Riesenküken also statt Riesenechsen. Um genau solche Details zu erforschen, sind immer neue Funde nötig. Immer wieder werden durch neue Grabungen Dinge sichtbar, die vorher für die Paläontologen reine Mutmaßungen waren. Wenn wir schon beim Gefieder sind, können wir eigentlich gleich weiter zum Archaeopteryx gehen.
Archaeopteryx ist der Urvogel, das heißt, es ist immer noch der älteste bekannte Vogel. Es gibt insgesamt weltweit nur 10 Exemplare. Alle 10 Exemplare stammen aus den Solnhofener Plattenkalken des Altmühltals hier in Bayern. Das ist also auch ein echtes bayerisches Fossil. Als ältester bekannter Vogel hat eine ganz zentrale Rolle gespielt beim Verständnis der Evolution der Vögel und auch durch das Fundjahr 1861, 2 Jahre nach der Publikation von Darwins Buch On the Origin of Species, hat eine ganz zentrale Rolle auch gespielt bei der Diskussion und der Akzeptanz der Evolutionstheorie.
An diesem Tag, als ich Oliver Rauhut treffe, sind 6 der 10 Fossilien 2 Stockwerke über uns. Sie wurden für eine Ausstellung im Rahmen der Mineralientage 2009 zusammengetragen. Mit dabei auch ein Exemplar aus Privatbesitz, das noch kein Wissenschaftler zu sehen bekommen hatte. Ein spannender Augenblick. Das Institut ist daher umlagert von Journalisten aus aller Welt. Und Rauhut gehört zu den privilegierten Menschen, die ganz vorsichtig mit weißen Handschuhen die uralten Fossilien anfassen darf. Was will er eigentlich noch vom Archaeopteryx wissen?
Eine ganze Menge. Also die basalste Frage sozusagen, die wir über Archaeopteryx noch nicht wissen, ist es nur eine Art oder sind es mehrere Arten? Man kennt es ja heute zum Beispiel von den Darwin-Finken, das ist ein ganz bekanntes Beispiel, die sich halt in ihre Lebensräume angepasst haben auf den Galapagos-Inseln und wo dann ganz viele verschiedene Arten entstanden sind. Das ist natürlich eine spannende Sache, mal zu gucken, gab es das damals schon direkt mit den ersten Vögeln, ob die halt hier damals in dem Solnhofener Archipel, das war damals also auch so eine Inselgruppe, sich da auch schon in ihre verschiedenen Lebensräume angepasst haben und verschiedene Arten gebildet haben.
Natürlich schaue auch ich mir das sagenumwobene Fossil an. Da liegen sie auf einem Tisch mit rotem Samtbezug, die 6 versteinerten Urvögel. Und es ist ein komisches Gefühl, ihnen so nah zu sein. Mein erster Gedanke ist, sind die aber klein? Gerade mal so groß wie eine Taube, schätze ich. Ich hatte sie mir viel größer vorgestellt. Aber auch dazu gibt es neue Forschungsergebnisse, denn Rauhut erzählt, dass die bisher gefundenen Exemplare wohl alle Jungtiere waren. Ein ausgewachsenes Exemplar, das dann wahrscheinlich noch lauter gewesen wäre, so ungefähr. Genau, ist noch nicht aufgetaucht. Auch wie es ausgesehen haben mag, kann man nur erahnen. Auf dem Tisch zwischen den Gesteinsplatten steht ein Modell, ein schlanker Vogelleib mit Zähnchen im Schnabel und kunterbunten Gefieder. Irgendwie liegt die Assoziation zum bayerischen Fabelwesen Wolpertinger nahe. Das Münchner Exemplar des Archaeopteryx ist übrigens zu den normalen Öffnungszeiten hier in der Staatssammlung zu sehen. Aber zurück zu den Dinos. Da ich als Kind nie im Dino-Fieber war, sehe ich mir einige Exemplare im Internet an. Ganz klar, mein Lieblingssaurier ist der Bambi-Raptor. Was für ein genialer Name. Aber was sagt der Experte?
Ui, habe ich eigentlich gar nicht so einen richtigen Lieblingsdino. Ich mag eigentlich so ziemlich alle, gerade so die kleineren, basaleren Raubsaurier sind eigentlich alle so ans Herz gewachsen inzwischen. Also einen richtig raussuchen. Das ist so wie mit seinen Kindern, da will man ja auch nicht sagen, was ist jetzt sein Lieblingskind.
Gut, ich lasse Oliver Rauhut jetzt auch lieber mal wieder alleine in all dem Pressetrubel um den Archaeopteryx und schaue mich genauer um. Rund um den Lichthof sind in allen Stockwerken Vitrinen angebracht mit allerlei Fundstücken. Eine Sonderausstellung zeigt eine Zeitspirale von Präkambrium, also der Entstehung des Lebens, bis zur heutigen Zeit. An einer der Vitrinen steht Dr. Martin Nose. Was ist denn das in der Vitrine hinter dem dicken Panzerglas?
Das ist ein Dinosaurier, ein viel seltenerer Fund als Archaeopteryx. Zwei Exemplare auf der ganzen Welt. Compsognathus heißt der, das heißt so viel wie hübscher Kiefer. Und das ist eins von diesen beiden Exemplaren ist bei uns im Haus, im Paläontologischen Museum. Und das andere ist in Frankreich, in Paris, im Naturhistorischen Museum. Das ist also ein kleiner Zwergdinosaurier, der aber auch aus den gleichen Schichten stammt wie Archaeopteryx auch. Also 150 Millionen Jahre alte Säulenhöfende Plattenkalke. Das ist ein absolut wertvolles, einzigartiges Stück. Und das kann man so also nicht präsentieren, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Und das Interessante dabei ist auch noch im Detail, was Spezialisten dann herausgefunden haben, dass hier im Magenbereich Knochen erhalten sind, die nicht zu diesem Compsognathus gehören, nicht zu diesem kleinen Raubdinosaurier, sondern sozusagen zu seiner letzten Mahlzeit. Einer kleinen Eidechse, Bavarisaurus. Da sieht man hier unterhalb vom Körper, sieht man so einen langgestreckten kleinen Knochen, ziemlich mittig auf der Platte. Und so, das ist das Kiefer, der Unterkiefer von dieser kleinen Eidechse.
Das ist Ihr Liebling hier?
Nein, nicht in der Ausstellung, mein persönlicher Liebling. Das ist eins der Highlights im Prinzip in der Ausstellung, auf jeden Fall. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Im Prinzip habe ich viele Lieblinge hier. Also ich persönlich arbeite auch nicht mit Wirbeltieren, sondern mit wirbellosen Tieren, mit Korallen und Schwämmen. Aber es gibt eine Menge Highlights und eine Menge Lieblinge hier im Haus.
Ich muss gestehen, ich bin überrascht von meiner bisherigen Tonspur. Ich hatte mir unter der Paläontologie ehrlich gesagt ein eher verstaubtes Knochenforscherteam vorgestellt. Was ich stattdessen hier vorfinde, sind unglaublich enthusiastische, sympathische Wissenschaftler, die so begeistert von ihrem Forschungsgebiet sind, dass man am liebsten sofort mitforschen würde. Nach den Herren Rauhut und Nose treffe ich auch auf Dr. Gertrud Rössner. Sie zeigt mir, dass die Paläontologie sich nicht nur mit Dinosauriern beschäftigt.
Schauen Sie, da ist der Hasenhirsch. Oder besser gesagt, eigentlich nur das Geweih vom Hasenhirsch. Ein Geweih.
Was ist ein Hasenhirsch?
Ein Hasenhirsch ist ein Hirsch. Und der heißt deswegen, da oben haben wir ihn rekonstruiert, der heißt deswegen so, weil er so klein war.
Hasen, Hirsch und Hundebär sind hier also ebenfalls ausgestellt. Kuriose Tiere. Und auch sie uralt.
Der war ungefähr 16 Millionen Jahre alt. Der stammt aus dieser Fundstelle Sandelshausen, die heute in das Stadtgebiet von Mainburg, dort liegt, im Stadtgebiet von Mainburg. Und an der Fundstelle haben wir jahrelang gegraben. Also die Universität München und die Bayerische Staatssammlung. Und es hat sich herausgestellt, es hat ganz harmlos angefangen. 1959 hat man in einer Kiesgrube entdeckt, der damalige Direktor hat es entdeckt, dass es dort Fossilien gibt. Der ist ganz gezielt in der Umgebung von München unterwegs gewesen, um nach Fossilien zu suchen und hat da einen Nashornzahn gefunden. Und dann wurde da immer wieder beprobt in dieser Kiesgrube und dann hat man über die nächsten Jahre entdeckt, da ist mehr drin. Ist man immer wieder hingefahren und irgendwann hat sich herausgestellt, es lohnt sich dort zu graben. Und das ist mittlerweile die häufigste Fossilfundstelle aus diesem Zeitbereich in ganz Deutschland und für den Zeitbereich auch gehört zu den häufigsten in ganz Europa.
In dieser Fundstelle, so erzählt Gertrud Rössner, waren so viele Fossilien zu finden, die sich auch überlagerten, dass man sich manchmal entscheiden musste, welche man zerstört, um andere zu bergen. Sie war selbst oft mit dabei. Was das wohl für ein Gefühl ist, so ein uraltes Tierfossil zu finden?
Ein erhebendes. Wir begeistern uns dafür nach wie vor, auch wenn wir damit immer zu tun haben. Aber schon, wenn man sich überlegt, das war jetzt 16 Millionen Jahre lang dort verborgen. Und jetzt komme ich und hole das da raus. Das ist ein ganz besonderes Gefühl. Man kriegt sehr viel Respekt davor. Man wird sich seiner Winzigkeit in diesem Universum bewusst, auch was die Dimension Zeit angeht, dass wir eigentlich wenig Bedeutung haben und doch sehr viel verändert und auch zerstört haben. Also man kriegt wirklich Respekt vor den Dingen. Und lebt in anderen Dimensionen. Auch wenn wir uns Millionen Jahre auch nicht vorstellen können, aber man geht doch damit um und hat es immer im Kopf. Immer, bei allem, was man tut. Ja.
Wir reden hier übrigens von Bayern. Als ich so durch die Ausstellung schlendere, staune ich nicht schlecht, was es damals für bayerische Tiere gegeben hat. Denn damals war es wärmer, es war feuchter und es gab auch mal ein Meer. Dazu noch ein paar Nashörner und Krokodile in Bayern. Was es damals aber auch schon gab, sind Ostrakoden. Das sind Muschelkrebse, winzig kleine Muschelkrebse. Hier am Institut forscht Ostrakoden-Expertin Renate Matzke-Karas. Sie fällt ein wenig aus dem Raster, denn sie ist Biologin und ihre Tierchen leben noch. Ich verlasse also das Haupthaus und mache mich auf den Weg in den neueren Teil des Hauses aus den 50er Jahren. Noch die Treppen bis ganz nach oben und ans Ende des Ganges. Hier ist das Büro von Renate Matzke-Karas. Was sie hier macht?
Ich forsche an Ostrakoden. Das sind Muschelkrebse. Und zwar heißen die Muschelkrebse, weil sie einen Panzer haben, der wie eine kleine Muschel um sie herum gewachsen ist.
Und schon schraubt sie kurzerhand ein Glas auf und legt etwas unter ein Mikroskop, das ich mir anschauen soll.
So, da bewegt sich was.
Ja, da habe ich hier einmal...
Oh, da wuselt's.
Welche aus unseren Breitengraden.
Aber die sieht man ja auch mit dem bloßen Auge. Ich dachte, die wären jetzt noch winziger.
Es gibt noch winziger. Also das sind schon eher die großen in unseren Breitengraden.
Es ist wirklich faszinierend. Da sind kleine Pünktchen im Wasser, die sich bewegen. Ich sehe sie mit bloßem Auge. Unter dem Mikroskop wird das deutlicher. Es sind in der Tat winzige Krebse. Sie sehen aus wie kleine Muscheln und aus dem Spalt zwischen den beiden Muschelhälften ragen feine Antennen. Süßwassermuschelkrebse sind knapp einen Millimeter groß, ihre australischen Brüder 3 Millimeter. Mit den Antennen bewegen sie sich fort, sie wuseln durch die Gegend.
Die wuseln so, schlafen die auch mal? Oder sind die immer
ja, so es gibt auch absolute Schlaftabletten unter den Ostrakoden. Welche, die gar nicht schwimmen, die habe ich nur im Moment nicht hier.
Jetzt stürzen sie sich auf das Fischfutter, das Renate Matzke-Karas ihnen mit einer Pinzette gibt. In der Natur ernähren sie sich beispielsweise von toten Tieren.
Ostrakoden, ja, da sage ich gerne, die sind ungefähr die Ameisen des Wassers. Die machen sauber. Das heißt, die ernähren sich von dem, was wir Detritus nennen, also dem organischen Abfall im Gewässer. Also wenn Pflanzen absterben oder eine Schnecke stirbt, dann kommen Ostrakoden und putzen das alles weg und befreien so das Gewässer auch von organischem Ballast.
Ostrakoden gehören zu den sogenannten niederen Krebsen. Die höheren Krebse sind zum Beispiel Hummer. Wir wollen ihnen aber nicht beim Essen zusehen. Was die Tierchen noch machen?
Also entweder essen oder kopulieren bei denen.
So ist das also.
Permanent wird da kopuliert. Also es ist tatsächlich so, dass in so einer Mini-Population, die man da sich so herausfischt, dass man sehr gut sehen kann, dass die Männchen versuchen, wirklich alles zu begatten, auch Männchen. Ja? Und dass dann aber ein Einverständnis in Anführungsstrichen vorausgesetzt werden muss beim Weibchen, weil es natürlich die Klappen auch aufmachen muss und durchaus auch die Klappen schließt, wenn es nicht mehr möchte. Und hin und wieder auch gewisse Teile des Männchens einklemmt. Also so gesehen würde ich sagen, ist das sogar noch spannender als bei Drosophila, weil man hier sagen kann, die müssen tatsächlich beide zusammen funktionieren bei so einer Kopulation. Das Weibchen ist nicht nur Opfer.
Das Opfer setzt Renate Matzke-Karas übrigens mit einer Geste in Gänsefüßchen. Das sollte ich hier noch dazu sagen. Es geht also um Sex. Auf einer Elektronenmikroskopaufnahme kann ich die kleinen Krebschen mal genauer sehen.
Hier sieht man zum Beispiel die männlichen Geschlechtsorgane. Das sind die 4 Hoden pro Körperseite, dann ein ganz langes Gewirr von Kanälen. Und ein Teil dieses Kanals ist dann dieses Zänkerorgan, die Spermienpumpe. Und dann geht es hier weiter zum Hemipenis, doppelt vorhanden, also Kopulationsapparat, was auch paarig vorliegt.
8 Hoden, 2 Penisse und übrigens nur ein Auge. Da ist eigentlich gleich klar, worum es geht, oder nicht? Aber es geht noch weiter, denn diese Tierchen haben Riesenspermien. Ja, richtig gehört. Ich will das mal verdeutlichen. Angenommen, wir könnten Spermien hören. Und ich möchte jetzt bitte keine anzüglichen Witze hören. Dann würden normale Spermien vielleicht so klingen. Und dann kommt ein Ostrakoden-Spermium daher. Das kann 10-mal so lang sein wie der Körper des männlichen Tierchens. Bei der Drosophila, also der gern erforschten Fruchtfliege, ist das ähnlich. Und auch wenn Tiere nicht vermenschlicht werden sollten, vergleiche ich das jetzt mal mit einem Mann. Wenn der ostrakodische Riesenspermien hätte, dann wäre ein einziges davon bis zu 20 Meter lang. Zurück zu den Krebsen.
Es ist nur eins, was extrem lang gezogen ist, also eine Zelle, die zum einen interessant ist, weil sie durch dieses lang gezogen werden auch den Kern so lang gezogen hat. Also der Kern geht von der Spitze bis zum Hinterende hindurch. Das genetische Material ist interessanterweise nur im Hinterende. Und dieses Filament ist um sich herum nochmal gedrillt, sodass es letztlich aussieht wie eine ganz kleine Kordel.
Diese Kordel wird erst wieder abgewickelt, wenn das Spermium im Ei angekommen ist. Und das Weibchen trägt viele Riesenspermien verschiedener Männchen in sich, bis ein Ei heranreift.
Sie haben doch bestimmt Vermutungen, warum die diese Riesenspermien entwickelt haben, oder?
Also es ist natürlich naheliegend, dass man sich so vorstellt, dass die Männchen gerne das Weibchen abfüllen wollen, damit kein anderer mehr zum Zuge kommt. Auf der anderen Seite ist das Bestreben des Weibchens grundsätzlich, die Nachkommen mit vielen verschiedenen Vätern zu haben, um sicher zu sein, dass wenigstens ein gutes Genom dabei war. Das heißt, das sind zwei sich widersprechende Tendenzen. Das Männchen möchte gerne der einzige Vater sein und das Weibchen möchte eigentlich lieber mehr Partner haben, wenn man es mal so menschlich ausdrückt. Und diese beiden grundsätzlichen Ideen, die treffen jetzt aufeinander. Und da könnte man sich vorstellen, dass eben die Evolution bei beiden Geschlechtern gegeneinander läuft und sich das irgendwo dann trifft in der Mitte.
Zurück ans Mikroskop. Jetzt hat Renate Matzke-Karas australische Ostrakoden in einem Wasserbehälter unter die Linse gestellt. Sie sind ungefähr 3-mal so groß wie die deutschen Krebschen und dunkel. Eigentlich sehen sie aus wie winzige Miesmuscheln.
Und das sind die, mit denen ich gerne auch dieses Projekt durchführen möchte. Weil die so schön groß sind, außerordentlich groß, ist das natürlich viel praktischer beim Auseinandernehmen und Analysieren. Und wenn ich dann gezielt Kopulationsversuche durchführe, brauche ich halt auch ein bisschen mehr Material, zum Beispiel dann für Vaterschaftstests und so weiter.
Sie machen Vaterschaftstests?
Das habe ich dann halt geplant, ja. Denn es geht ja zum Beispiel darum, herauszufinden, welches Männchen letztendlich erfolgreich sich reproduziert. Also ist es das mit den längeren Spermien oder ist es das, was zuletzt die Kopulation durchgeführt hatte, bevor die Eier abgelegt wurden und so weiter.
Seit den 80er Jahren forscht die Biologin in diesem Bereich. Sie hat ihre Nische gefunden. Wenn ihr die Forschungsobjekte ausgehen, dann schnappt sie sich ihre Ausrüstung und geht sammeln.
Wenn Sie jetzt einen Balkon haben und da vielleicht ein Gefäß mit Pflanzen, die ein bisschen im Wasser stehen oder einen alten Topf, wo es reingeregnet hat. Da könnten durchaus Ostrakoden reingekommen sein, in dem Vögel dort gelandet sind, die vielleicht ein bisschen Schmutz an den Füßen hatten und in dem Schmutz waren vielleicht die Eier von Ostrakoden oder die Ostrakoden selbst. Das heißt, die sind wirklich sehr weit verbreitet bei uns, in kleinen Pfützen zu finden. Ja, und dann braucht man eigentlich nur noch geeignete Siebe, Marmeladenglas und los geht's.
Ich werde in Zukunft sicher genauer schauen, ob in Pfützen etwas wuselt oder nicht.
Sind Sie auch welche zu Hause? Sind das auch Haustiere?
Im Moment gerade nicht, aber oft habe ich sie auch zu Hause.
Eine Sache noch zum Sex, damit hier kein falsches Bild entsteht.
Es gibt Süßwasser-Ostrakoden, die ganz auf Sex verzichten oder die zumindest nur in gewissen geografischen Breiten ganz auf Sex verzichten. Also zum Beispiel rund um das Mittelmeer mit Männchen und Weibchen auftreten, aber dann in unseren Breiten nur noch Weibchen haben, die sich dann über die Jungfernzeugung verbreiten können. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil man gar nicht weiß, wie sich diese beiden Reproduktionsarten innerhalb einer Art zueinander verhalten. Denn letztendlich sind es drei Geschlechter. Denn die Weibchen, die Spermien brauchen, werden das immer tun. Das heißt, das ist das echte Weibchen in dem Sinne, von dass es eben auch den Sexualpartner braucht. Und als drittes Geschlecht haben wir dann die Weibchen, die keine Spermien mehr brauchen.
Wäre das also auch geklärt. Jetzt bleibt aber die Frage, was eine Biologin bei den Paläontologen macht. Ganz einfach, sie erforscht auch fossile Ostrakoden, denn diese Tierchen gibt es schon seit Jahrmillionen. Lange Zeit konnte man diese Fossilien nur äußerlich untersuchen. Mittlerweile hat die Technik auch hier Einzug gehalten. Dazu reisten die Forscher extra in die European Synchrotron Radiation Facility in Grenoble.
Wir konnten also mit Fossilien, die wir aus dem Londoner Natural History Museum leihen durften, dort Tomografien machen und hatten das Glück, dass mit der wirklich sehr ausgeklügelten Technik dort vor Ort Einblicke möglich waren in das Innere dieser kleinen Fossilien. Es handelt sich um Exemplare von ungefähr 1,5 mm Länge. Ja, und im Vergleich zu rezenten, also lebenden Ostrakoden, konnten wir Organe wiederfinden, die ganz typisch sind für die Fortpflanzung mit Riesenspermien. Dazu gehört zum einen die erwähnten Speicherorgane bei den Weibchen, zum anderen aber auch ganz spezielle Entwicklungen bei den Männchen, die sogenannten Spermienpumpen oder Zänkerorgane.
Interessant ist auch, dass die Muschelkrebse Aufschlüsse darüber geben können, wie das Klima vor langer Zeit ausgesehen hat. Ein Beispiel. Im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech liegt das Dorf namens Pestenacker. Hier wird schon seit den 30er Jahren immer wieder geforscht, denn die feuchte Sumpflage hat Überreste von steinzeitlichen Siedlungen extrem gut konserviert, unter anderem sogar Textilien und einen Hut. Es gab aber noch eine zweite Siedlung.
Und diese zweite oder zeitlich gesehen erste Siedlung, die wurde ganz bewusst wohl abgeräumt. Also die ist nicht abgebrannt oder so, ne? Die ist verlassen worden. Und da war die Frage, ob man herausfinden könnte, warum das geschehen ist. Und da habe ich mit einem Kollegen zusammen Ostrakoden beprobt, unterhalb und oberhalb dieser Siedlung, also der Kulturschicht. Und wir konnten herausfinden, dass die Faunenzusammensetzung dieser Ostrakoden unterschiedlich war. Und darauf hinwies, dass vor der Siedlung dort eher zwar eine feuchte, eine bodenfeuchte, eine moorige Feuchte bestanden hat, aber das Wasser eher stagnierte. Und oberhalb der Kulturschicht wiesen die Ostrakoden darauf hin, dass der Durchfluss des Wassers stärker geworden sein muss. Da waren eher Arten drin, die man in fließendem Wasser findet. Und das hat uns dann zumindest ein Argument gegeben, ein mögliches Argument dafür, dass vielleicht der Bach, der da in der Nähe fließt, seinen Lauf etwas verändert hat und dann das Ganze für die Leute zu feucht wurde. Und dass sie so einen Kilometer weitergegangen sind und dann in Pestenacker gesiedelt haben.
Mir scheint, man könnte noch Stunden über die kleinen Tierchen sprechen. Sie sind mir im Laufe dieses Besuches extrem sympathisch geworden und eine 3D-Simulation auf dem Laptop hier im Büro zeigt genau, wie sie aussehen. Und mit der Hilfe der kleinen Muschelkrebse kann man Informationen der Erdgeschichte, des Klimas, der Ökologie und Geologie erforschen. Auch im wirtschaftlichen Bereich sind die Krebse interessant, denn da dienen sie als wichtige Leitfossilien, mit denen man Erdschichten datieren kann. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man auf der Suche nach Erdöl und Erdgas ist. So, nach Wissenschaft und Wirtschaft kommen wir noch zum Entertainment, denn einen Special Effekt haben sie auch auf Lager, die kleinen Muschelkrebse.
So, jetzt müssen wir ein paar Dinge machen. Ich muss erstmal da dran und vorbereiten. Ich will das jetzt gar nicht sagen, was da passiert. Ach, das ist leer. Also das sind Ostrakoden aus, wie gesagt, Japan. Getrocknet. Wir können vielleicht erstmal so schauen, wie das Tierchen aussieht. Das ist eben ein getrockneter Marina. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen dunkel. Ich bin ganz fies und drück den jetzt kaputt. Aber tot war er.
Ja.
Und dann mache ich jetzt hier das Licht aus und hoffe, dass es funktioniert.
Oh, blau. Passiert es was? Leuchtet blau.
Aber es ist ja kaum. Tatsächlich?
Doch, links oben habe ich es blau leuchten sehen.
Kommt mir sehr wenig vor. Ich habe das gestern versucht und das war ganz schrill blau.
Ja.
Ja?
Ja, aber es hört wieder auf.
Viel zu wenig. Viel zu wenig. Gestern war das ein bisschen. Also da war das ganz lange. Ja, es gibt Ostrakoden, die können leuchten. Im Leben, im wahren Leben.
Also ein
bisschen
Leben.
Haben sie.
Ja, ich glaub's.
Das ist schön. Und dann zeige ich Ihnen hier mal ein paar Bilder.
Und schon geht sie wieder zurück an ihren PC und zeigt mir noch viel, viel mehr Bilder von diesen wunderbaren kleinen Tieren. Im englischsprachigen Bereich heißen diese Tierchen also Sea Fireflies, Meeresglühwürmchen. Im Zweiten Weltkrieg sollen Schulkinder die Krebse gefangen haben, damit Soldaten sie als Notlicht verwenden konnten. Schweren Herzens reiße ich mich los von den Ostrakoden und von Renate Matzke-Karas. Im Dezember hören wir uns wieder bei Tonspurforschung. Dann wird's technisch und modern. Mehr wird noch nicht verraten. Bis dahin viel Neugier, wünscht Annik Rubens.